Neue Jahr. Wie bist du in das neue Jahr reingestartet? Ich glaube, wenn wir an so einer Schwelle sind, merken wir, wir kommen da nie neutral. Wir kommen nie mit leeren Händen. Wir reden dann davon, ja, es ist ein Neustart. Ja, du kriegst wieder 365 leere Seiten. Aber du bringst ja was mit aus dem alten Jahr. Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das sind Erwartungen fürs neue Jahr, vielleicht Ängste, vielleicht Hoffnungen. Das sind Situationen, in denen du einfach drin bist, in Beziehungen, bei der Arbeit, wir haben gerade schon davon gehört, im Studium, in der Schule. Vielleicht Ziele, die du dir gesetzt hast, auch fürs letzte Jahr. Ich habe mal ein altes Tagebuch gefunden oder so Aufzeichnungen von so stillen Tagen, wo ich mir mal Jahresziele aufgeschrieben hatte, ein paar Jahre vorher. Es war ausgesprochen deprimierend. Kennt ihr sowas? Wenn man denkt, ja, das wäre gut, das müsste ich eigentlich mal machen. So, das war aber dann von vor 6 Jahren. Manches ist gelungen. Manches, da bist du das Gefühl, ja, ich bin mittendrin. Manches denkst du, oh weh, da bin ich eigentlich rückwärts gelaufen. Ganz unterschiedliche Erfahrungen. Und meistens ist es ja ein Mix von diesen Dingen. Und das ist auch, wenn wir auf unsere geistliche Perspektiven schauen, wie wir als Einzelne, wie wir als Gemeinde vorangehen wollen, was wir im Reich Gottes sehen. Ich habe das mit euch hier und da schon geteilt, wie Gott mir Sehnsucht neu aufs Herz gegeben hat im letzten Jahr für einen neuen Aufbruch, für Erweckung. Also so ein Sehnsuchtsbegriff, wo eigentlich davon darum geht, dass es einerseits in der Gemeinde einen neuen geistlichen Aufbruch gibt, aber auch, dass der auch andere erreicht, dass Menschen dazukommen in größerer Zahl, dass Dinge, die sonst vielleicht Jahre brauchen, in geistliche Dinge, in Wochen geschehen. Dass Gott schenkt immer wieder solche Zeiten. Und wir haben manche Anzeichen, auch in Europa, dass da sich was tut. Und ich strecke mich danach aus. Und das bringt eine Spannung mit sich. Ja, wenn du nichts erwartet hast, so keine Spannung. Und dann sind wir hier als Gemeinde dran. Wir haben uns Werte formuliert. Wir haben einen Auftrag formuliert. Zur Erinnerung, das ist jetzt nicht die Predigt darüber. Jetzt mal einen weiter. Ja, wir wollen eine Kirche sein, in der vielfältige Menschen in Gottes Gegenwart Annahme erfahren, in versöhnten Beziehungen wachsen und zu Hoffnungsträgern für Marburg und darüber hinaus werden. Wir sind hier und da Schritte gegangen und sagen, wie können wir das leben? Was heißt das praktisch? Wen nehmen wir in Blick? Unsere Hoffnungsfreunde, haben wir im Frühjahr darüber geredet. Ja, wo sind Leute, mit denen du die Liebe von Jesus teilen willst, für die du regelmäßig betest? Wir haben viel Erfahrung in Gottes Gegenwart gemacht im Herbst. Da bleiben wir drin. Wir haben unsere Werte formuliert, unsere High Five. Ja, wir sind Liebende, wir sind Anbetende, wir sind Hoffnungsbringer, wir sind Brückenbauer, wir sind Multiplikatoren. Und das sind wieder Dinge, die uns auch herausfordern, die auch bleiben, wo wir auch wieder drauf gucken wollen. Eins, wir können nicht immer alles gleichzeitig im Blick haben, aber wo wir uns herausfordern wollen. Wenn du mehr zu lesen willst, wir haben vorne so ein A4-Blatt, wo das ausführlicher beschrieben ist. Auch auf unserer Webseite findet ihr das. Aber das sind Dinge auch am Anfang von einem neuen Jahr, wo wir uns vielleicht fragen können, okay, wie gehen wir da weiter? Ich freue mich, dass Matthias da ist. 3 Monate Sabbatzeit und jetzt ist er mit Feuer und Elan und neuem Fokus am Start. Er wird demnächst ein bisschen auch mit euch teilen, was ihn bewegt hat, was ihn weiter bewegt. Aber auch da ist so ein neuer Start. Man kommt nicht mit leeren Händen, es geht was Neues los, das Alte geht weiter. Und dann sind da praktische Aufgaben in unserem Alltag, auch in unserem Gemeindealltag. Da sind Teams, Dienste, die besetzt werden wollen, da sind finanzielle Herausforderungen, da sind Termine, die wir planen. Also all das ist, mit dem gehst du in das neue Jahr. Vielleicht beschäftigt dich das eine davon gerade mehr als das andere. Da ist jeder gerade an einer anderen Stelle. Und wenn du so die Arme voll hast, gibt es Gefahr, dass man stolpert. Kennst du das? Wenn du aus dem Keller kommst oder so. Sehr schön, wenn ich schnell irgendwo bin und ich habe irgendwie ein bisschen weitere Ärmel. Kennt ihr das? Und dann bleibt man so an der Türklinke hängen im vollen Galopp. Gar nicht schön, gar nicht schön. Und so kann das eben auch an so einer Schwelle sein, dass du dich irgendwo verstolperst. Das kann sein, dass du das alles anguckst, allein vielleicht die Aufzählung eben, bei dir so ein Gefühl von Schwere auslöst und Last. Und ich sage, ach du liebe Zeit, jetzt soll ich auch noch missionarisch sein, irgendwie Liebe weitergeben oder eben die Termine oder Beziehungsstress. Da treffe ich demnächst wieder den und wie wird das? Das kann auch sein, wenn Dinge richtig gut laufen, dass das eher so Stolzgefühle auslöst. Ich habe das letzte Jahr richtig gut, ein Häkchen nach dem anderen. Und es ist schön, Erfolge zu feiern, aber es gibt dann irgendwo so eine Grenze, wo wir da drüber kippen. Also wo wir dann mehr uns selber feiern als alles andere. Es kann sein, dass wir einfach da hängen bleiben, als Einzelne oder auch als Gruppe, als Gemeinde, als Familie, dass wir völlig absorbiert sind mit uns selbst. Mit meinen Bedürfnissen, mit dem, was ich glaube, was ich brauche, mit dem, was vielleicht meine Probleme sind. Und ich habe gar keinen Blick mehr nach draußen. Und auch Gemeinden können in so einer Situation sein. Ich nehme das nicht so wahr bei uns, aber wir können da reinstolpern. Wir beschäftigen uns nur noch damit, dass wir unsere eigenen Sachen hinkriegen. Und es gibt gar keinen Output. Ja, oder du kannst auch da stolpern, dass du einfach resignierst. Du sagst, nö, ach, das bringt ja eh alles nichts. Die Herausforderung ist, ich kann mich mit vielen guten Dingen beschäftigen und auch positive Dinge bewirken, das kann auch gut aussehen und gleichzeitig schramme ich also am Zentrum vorbei, an dem, wo ich eigentlich sein will, wo ich eigentlich sein soll, wo Jesus mich haben will. Und ich bin wieder auf ein bekanntes Gebet gestoßen vom Apostel Paulus, der für seine Gemeinden betet und ich glaube, wir können uns das zu eigen machen. Und das ist im Epheserbrief Kapitel 3, Verse 14 bis 19. Epheser 3, 14 bis 19. Deshalb beuge ich vor dem Vater meine Knie, betet Paulus. Jeder Stamm und jedes Volk im Himmel und auf der Erde erhält seinen Namen von ihm. Er soll euch so ausstatten, wie es dem Reichtum seiner Herrlichkeit entspricht. Durch seinen Geist soll er euch in euren innersten Überzeugungen festmachen. Luther, dass ihr fest werdet am inwendigen Menschen. Denn Christus soll durch den Glauben in euren Herzen wohnen. Und ihr sollt in der Liebe verwurzelt und fest auf ihr gegründet bleiben. So könnt ihr sie zusammen mit allen Heiligen in ihrer Breite, Länge, Höhe und Tiefe erfassen. Ihr werdet auch in der Lage sein, die Liebe von Christus zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Ihr werdet in der Lage sein, die Liebe von Christus zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Auf diese Weise werdet ihr Anteil bekommen an der Gegenwart Gottes. Sie wird euer Leben ganz erfüllen. Amen. Paulus beschreibt vor diesem Gebet, wo wir als Gläubige sind, was wir empfangen haben. Aber er spricht auch von sich selbst, von seinem Dienst, von dem, was ihn bewegt. Vers 8 in diesem Kapitel. Mir, dem Unwürdigsten unter allen Heiligen, hat Gott diese Gnade geschenkt. Ich sollte den anderen Völkern verkündigen, was für unbegreiflicher Reichtum ihnen mit Christus geschenkt worden ist. So sollte ich für alle ans Licht bringen, wie Gott das Geheimnis Wirklichkeit werden lässt. Er hat einen großen Auftrag. Man könnte erwarten, dass wenn er jetzt uns Einblick gibt in seine Gebete, dass er sagt, okay, und ich bete dafür, dass ich das hinkriege, dass ich die richtigen Leute treffe, dass ich die richtigen, dass das Fundraising klappt und so weiter. Er spricht dann weiter auch von den Herausforderungen. Vers 13 spricht er von allem, was er für sie, für die Gemeinde leidet. und er bittet sie, dass sie nicht den Mut verlieren, könnte er erwarten, dass er sagt, betet doch für mich, dass ich nicht den Mut verliere bei allem, was ich für euch leide. Also es gibt vieles, was er, und er betet sicherlich auch noch andere Dinge, aber wo er den Fokus drauf legen könnte. Und es gibt immer viele Nöte und immer viele Herausforderungen. Aber sein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Dass wir in der Liebe verwurzelt und fest auf ihr gegründet bleiben. Dass wir zusammen mit allen Heiligen die Liebe in ihrer Breite, Länge, Höhe und Tiefe erfassen und in der Lage sind, die Liebe von Christus zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Also die Blickrichtung von Paulus in seinem Gebet ist nicht höher, schneller, weiter, sondern tiefer, fester, gegründeter. Er betet, dass wir in der Liebe verwurzelt sind. Ich habe euch hier so einen Baum mitgebracht mit ziemlich imposanten Wurzeln. Die Wurzeln geben Halt und die Wurzeln geben Nahrung. Ja, so habe ich das verstanden in der Botanik. Also in der Liebe eingewurzelt heißt doch, dass du deine Sicherheit hast. Wir leben in einer Zeit, wo so vieles unsicher ist. Wo jetzt die Generationen, inzwischen die jünger sind als ich, wissen, ihnen wird es wahrscheinlich nicht besser gehen als ihren Eltern. Wo wir nicht wissen, ob nächste Woche Krieg in Grönland ist. Also es ist ja eine verrückte Zeit. Und wo findest du deine Sicherheit? Kann man Sicherheit suchen in irgendwelchen Ideologien oder in seiner Nation oder in sonst was? Paulus betet, dass wir verwurzelt sind, gehalten sind in der Liebe. Dass uns das hält. Und dass wir da buchstäblich unseren Saft raussaugen, dass wir da unsere Energie herkriegen, unsere Nährstoffe. Ja, wovon lebst du? Von Anerkennung von Menschen, das ist schön, ich mag sowas. Ja, aber die Nahrung soll da sein, wo wir verwurzelt sind. Und das ist die Liebe Christi. Und deshalb, wenn er hier die Liebe reinbringt, dann ist das nicht noch eine Aufgabe, jetzt sollen wir auch noch liebevoll sein oder so. Sondern das ist die Quelle, in die wir unsere Wurzeln strecken können. Das ist der feste Grund, an dem wir gehalten sein können. Und er betet dieses paradoxe Gebet, dass wir die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Ich liebe sowas. So Paulus, ne? Also Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist okay. Moment. Die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Hier geht es nicht darum, dass ich das dann irgendwann verstanden habe und Haken dran machen kann. Es geht eigentlich um Begegnung, wenn wir von Liebe sprechen. Es geht darum, dass ich erkannt werde, dass ich ihn erkenne, dass ich in der Verbindung bin mit dieser Liebe. Und wissen kann auch ich, verstehe das jetzt gerade alles nicht. Und wie kann das sein, dass einer für mich stirbt und dann 2000 Jahre später und das gilt für mich und ich bin in Christus und er ist in mir. Also wenn du das rein rational, logisch versuchst, wird das schwierig. Aber ich glaube, dein Herz kann das verstehen. Dass du weißt, ja, ich bin gehalten. Ja, ich bin geliebt. Ja, er sagt ja zu mir. Das ist das größte Rätsel. Also, dass das zu mir sagt, zu dir finde ich okay, aber dass er ja zu mir sagt, ja? Das ist, ja, da geht es auch um Information, ich erzähle euch ja was, aber Information, die zu Transformation führt, die wirklich Veränderung schafft. Nicht nur mir einfach Dinge sagt und dann sage ich, aha. Ich möchte in dieses Gebet einstimmen, dass wir verwurzelt sind in der Liebe. Was ist das für eine Liebe? Johannes sagt, seht, was für eine Liebe. Und Paulus hat einiges über diese Liebe zu sagen. Die meisten werden haben das schon gehört. Was für eine Liebe. Ohne Liebe ist alles nichts. Stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen. 1. Korinther 13. Und sogar die Sprache der Engel. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich wie ein dröhnender Gong oder ein schepperndes Becken. Stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar, ich besitze den stärksten Glauben, sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich keine Liebe habe, nützt mir das gar nichts. Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem stand. Ohne Liebe ist alles nichts. Ohne Liebe wird Vision zu reiner Ideologie. Ohne Liebe wird das Streben nach Erweckung, nach einem institutionellen Wachstumsprogramm. Ohne Liebe wird Dienst zu einer Plage oder vielleicht zu so einer zu so einem Eitelkeitsprogramm, wo ich halt präsentiere, wie gut ich bin. Und manchmal spürt man das, aber manchmal, man schaut den Leuten nicht hinter die Stirn, wie man sagt, das kann alles ganz gut aussehen. Das kann beeindrucken, das kann sogar positive Wirkungen haben, aber du selbst merkst, wenn Gott dir die Gnade schenkt, irgendwann, ich bin gar nicht mehr an der Wurzel. Ich bin immer noch, ich drehe immer noch, aber ich habe keine Verbindung mehr. Ich weiß nicht mehr, wer das neulich erzählt hat, dass bei denen, was das bei denen im Garten oder bei den Eltern im Garten diese große alte Tanne plötzlich umgefallen ist, bei einem etwas stärkeren Wind. Und haben sie festgestellt, die war kurz über Grund oder auf Ebene vom Boden einmal komplett der Stamm durchgefault. Und dann brauchte es, sie stand da noch ganz prächtig. Und dann gab es irgendwie einen Sturm und das Ding lag im Garten. Ohne Liebe ist alles nichts. Aber wir können gehalten sein in der Liebe. Was ist die Liebe? 1. Johannes 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Die Liebe fängt nicht an mit dem, was du tust, mit dem, wie du liebst. Sei doch mal ein bisschen liebend. Wenn alle Menschen mehr lieben würden, dann wäre die Welt doch viel besser. Manchmal gibt es so, kennt ihr solche Sprüche so, wenn alle sich an die 10 Gebote halten würden, ja. Ja, wäre bestimmt gut, aber was machen wir mit dieser Information? Aber da ist einer, der sagt, ich habe dich zuerst geliebt. Römer 5, Vers 8 ist so ein Herzensvers für mich. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Sogar dann sagt er weiter, als wir noch Feinde waren. Die Liebe ist seine Initiative, er ist die Quelle. Alles, was wir lieben können, sei das Gott lieben, sei das Menschen lieben, ist immer nur ein Echo, ist immer nur eine Reaktion auf das, was wir empfangen haben. 1. Johannes 3, Vers 1, die Überschrift rausgezogen, seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es tatsächlich. Er liebt dich so sehr, er nimmt dich an als sein Kind. Er öffnet dir die Tür. Du kannst, haben wir vorhin gesungen, ne? Mutig stehe ich vor dem Thron. Ich bin willkommen, ich bin angenommen, ich bin nicht einfach nur geduldet. Ich habe manchmal gedacht, ja, wenn Jesus sagen, Gott sagen würde, ja, okay, ich vergib dir deine Schuld, aber jetzt geh mir aus den Augen. Ja, wie so ein König, der sagt, ja, okay, deine Schuld ist dir erlassen, aber du bist verbannt oder so. Das wäre schon mehr Gnade, als wir uns vorstellen können. Als Menschen, die echt des Todes sind. Aber er sagt, ich nehme dich als mein Kind an, als mein Sohn, als meine Tochter. Nicht, weil du irgendwas getan hättest dafür, sondern weil ich dir meine Liebe schenken will. Ich habe dich zuerst geliebt, als du noch gar nicht daran gedacht hast, mich zu lieben. Das ist dieser Wurzelgrund. Ja, du bist gehalten von dieser Liebe, nicht du hältst die Liebe. Und alles, was du dann bringst, alles, wo du Visionen vielleicht entwickelst, beginnt mit seinen Geschenken, dem, was er gibt. Deine Umkehr beginnt damit, dass er gnädig ist, sonst könntest du ja 10-mal umkehren. Er steht da und ist bereit, dich aufzunehmen. Alle deine Hingabe beginnt mit seiner sich hingebenden Liebe zu dir. Er sagt, ich habe mich gegeben für dich. Und ja, dann wünscht er sich Hingabe, Gehorsam, Opfer, all diese Dinge von dir. Aber als Reaktion auf seine Liebe. Jeder Dienst, den du tun kannst, beginnt mit seinem Dienst an dir, für dich und für die anderen. Bete, dass ihr eingewurzelt seid, fest gegründet in der Liebe. Dann gibt es da diesen Brief, den Jesus schreibt. An diese gleiche Gemeinde, für die Paulus gebetet hat, dass sie eingewurzelt sind in der Liebe. Ein paar Jahrzehnte später. Und die sind richtig gut. Offenbarung 2. Ich kenne deine Taten, deine Mühe, deine Standhaftigkeit. Ich weiß, dass du böse Menschen nicht ertragen kannst. Du hast diejenigen auf die Probe gestellt, die sich selbst Apostel nennen, es aber nicht sind. Und du hast sie als Lügner entlarvt. Also, tatkräftig, standhaft, messerscharf, unterscheidend. Du bist standhaft und hast viel ertragen, weil du dich zu mir bekennst. Und du bist darin nicht müde geworden. Das ist cool, oder? Aber ich habe dir vorzuwerfen, dass du deine anfängliche Liebe aufgegeben hast. Denk daran, aus welcher Höhe du gefallen bist. Ändere dich, tu Buße, handle wieder so wie am Anfang. Wenn du dich nicht änderst, werde ich gegen dich vorgehen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Man liest das und denkt, das ist eine Top-Gemeinde. Es gibt auch nochmal diese Abschiedsrede von Paulus, wo er die sich mit den Ältesten von Ephesus trifft, Apostelgeschichte, wo er einige Dinge ermahnt, ja, passt auf, da werden Wölfe kommen, Verführer. Und das haben die alles umgesetzt. Stehen wie eine Eins. Aber eine tödliche Diagnose. Du hast deine anfängliche Liebe aufgegeben. Du hast die erste Liebe verloren. Und eine Diagnose wird ja immer gestellt mit dem Ziel einer Therapie. Das ist ja nicht einfach ein Urteil, schade, sondern das ist die Einladung, neu zu kommen. Das ist nicht der Stress, jetzt irgendwelche alten Emotionen wieder rauszukramen und neu zu generieren, dass du dich wieder so fühlst wie mit 17, sondern das ist die Einladung, dich neu mit seiner Liebe verbinden zu lassen, neu in diesen Raum seiner Liebe reinzukommen. gar nicht so lange her, oder? Verbinde dich neu mit meiner Liebe. Das ist die Einladung. Lass dich einwurzeln, wie Paulus da für die gleiche Gemeinde gebetet hatte. Das ist die Einladung. Ich weiß nicht, wie du in dieses neue Jahr hineingehst. Du kommst nicht mit leeren Händen, du kommst nicht neutral. Aber wie immer du gerade bist, diese Einladung gilt dir. Jesus steht da. Er sagt, ich habe alles gegeben für dich. Lass dich beschenken. Verbinde dich mit mir. Ich würde jetzt gerne gleich beten, noch ein Bibelwort lesen. Und vielleicht möchtest du einfach dich neu im Geist in diese Liebe von Jesus hineinstellen und sagen, ja, ich will mich neu verbinden mit dir. Wenn du sagst, ich schwimme da wie ein Fisch im Wasser in der Liebe Gottes gerade, preis den Herrn, dann dank ihm einfach dafür, feier das. Ja, aber vielleicht willst du das neu sagen, ja, ich will mich neu connecten mit dir. Will mit dir, verwurzelt in dir, in deiner Liebe, in dieses neue Jahr gehen. Kannst du ihm das in der Stille sagen oder kannst auch gleich laut beten? Vielleicht möchtest du aufstehen dazu oder einfach in empfangende Haltung gehen, die Hände ausstrecken. Lass uns jetzt einen Moment still sein. Und ja, vielleicht magst du aufstehen, wenn du sagst, ja, ich will mich neu verbinden lassen mit deiner Liebe. Oder vielleicht auch zum allerersten Mal. Ich habe das noch nie so empfangen für mich. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für deine Liebe. Danken dir, Vater, für deine Liebe, dass du so sehr die Welt geliebt hast, dass du deinen eingeborenen Sohn gegeben hast. Und alle, die an dich glauben, nicht verloren werden, sondern ein ewiges Leben haben. Danke, dass du uns einwurzelst in deiner Liebe. Danke, dass es dein Werk ist. Und wir sagen, ja, wir wollen das. Wir wollen uns nicht an Dinge hängen, die nicht tragen. Wir wollen nicht Nahrung aus Dingen ziehen, die uns nicht ernähren. Du siehst, wo falsche Quellen sind, wo brackige Pfützen sind, die uns nicht erfrischen. Wir kommen neu zu deiner Liebe. Und ich darf dir das zusprechen. Der Herr sieht dich, wie wir es gehört haben. Er hat dich nicht übersehen. Und er liebt dich. Er freut sich über dich. Er freut sich über dich. Sagt mein Sohn, meine Tochter, es ist so gut, dass es dich gibt. Du bist mir so gut gelungen. Ich habe dich so lieb. Du kannst noch so viel mit mir erleben. Ich habe so viel für dich. Und ich sage das nicht nur zu der, die neben dir sitzt, zu dem, der vor dir sitzt, sondern ich sage das zu dir. Ich freue mich über dich. Nimm meine Liebe an. Der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein.